Ihr Lieben, ich möchte euch zu Beginn 4 Erfahrungen weitergeben. 3 davon habe ich gelesen. Die 4. Erfahrung ist ein kleines Erlebnis aus meiner Kindheit. Zuerst die Geschichte von Halleluja Willi. Halleluja Willi war ein Junge, der schon als Kind auf die schiefe Bahn geraten war. Aber durch den Dienst der Heilsarmee fand er zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Er freute sich so darüber, dass er alles, was ihm begegnete, mit Halleluja kommentierte. Daher sein Spitzname Halleluja Willi. Ein Lehrer, der sich über Willis Veränderung freute, aber seine Halleluja-Rufe übertrieben fand, kümmerte sich liebevoll um ihn. Er versuchte, ihn durch Bildung und Aufklärung dazu zu bringen, seinen Glauben weniger euphorisch auszudrücken. Dazu gab er ihm ein naturwissenschaftliches Buch. Aber kaum hatte Willi das Buch aufgeschlagen, entfuhr ihm auch schon ein fröhliches Halleluja. Auf die erstaunte Frage des Lehrers erklärte Willi: Hier steht, dass das Meer im Mindanao-Graben über 10.000 Meter tief ist. Ja und? In der Bibel heißt es, Gott wirft unsere Sünden in die Tiefen des Meeres. Da holt sie keiner wieder auf. Halleluja! Als Resümee stand unter dieser wahren Begebenheit: Der natürliche Mensch sieht auf die Umstände und erkennt, dass er immer was zu klagen hat. Der geistliche Mensch aber lernt, allem ein Halleluja abzugewinnen, selbst noch der Tiefe des Mindanao-Grabens. Mir, uns will diese Geschichte sagen, wenn wir mit wachen Augen durch die Welt gehen, dann gibt's auch bei uns so viel zu entdecken, so viel zu bestaunen, dass wir darüber eigentlich nur froh werden können. Und seien wir überzeugt, unser Herr sorgt immer wieder dafür, dass auch bei uns die Freude nicht zu kurz kommt. Zweite Begebenheit. Pfarrer Rudolf Bösinger berichtet: Im Krieg lag ich eines Tages schwer verwundet und ruhekrank mit anderen Verletzten in der Kirche eines kleinen Ortes bei Moskau. Eines Abends wachte ich aus einem tiefen Dämmern auf und merkte, dass da jemand vor mir stand und etwas von mir wollte. Nur sehr langsam begriff ich, dass man mich nach meinem Namen fragte. Ich wusste ihn nicht mehr. Ich besann mich und überlegte, bis es schmerzte, aber es half nichts. Ich hatte meinen Namen vergessen. Da kam wie ein Lichtstrahl ein einziger Name auf mich zu: Christus. Ich war sofort unendlich getröstet. Ich muss ihn halblaut vor mich hingesprochen haben, denn ich verstand plötzlich, dass man sagte: Nein, Ihren Namen wollen wir wissen. Ich dachte aber nicht mehr nach. Ich brauchte nicht mehr zu denken. Ich hatte ja den Namen gefunden. In diesem Augenblick versank für mich die ganze Welt der kleinen russischen Kirche. All das Stöhnen und Jammern der Verwundeten. Ich war auf einmal so reich, dass ich mit keinem Menschen der Welt hätte tauschen wollen. Auch hier wieder Freude, tief empfundenes Glück und das, obwohl im Krieg weit weg von der Heimat und noch dazu schwer verwundet. Drittes Beispiel. Wir alle wissen, der Pietismus ist eine entschiedene und ernste Frömmigkeitsbewegung. Soweit, so gut. Nur, er kann halt auch so streng daherkommen, dass manche sich kaum noch zu lachen wagen. Johann Christoph Blumhardt, der dem Pietismus eng verbunden war, war damit überhaupt nicht einverstanden. Deshalb sagte er: Der Mensch muss sich zweimal bekehren. Einmal vom Natürlichen, zum geistlichen Menschen und dann wieder vom geistlichen zum natürlichen Menschen. Ihm war es einfach wichtig, auch als Christ ganz natürlich rüberzukommen. Einmal hatte Blumhardt in Bad Boll eine Patientin, deren Frömmigkeit ihm sehr überspannt vorkam. Ihr stellte er das allererste Gebot der Bibel vor Augen. Du darfst. Es heißt nämlich weit vor den 10 Geboten, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Eines Tages hatte Blumhardt eine Andacht zu halten. Ein Kind, offensichtlich gelangweilt, versteckte sich hinter einer Säule und spitzte ab und zu schelmisch hervor. Blumhardt unterbrach seine Rede und rief fröhlich, Kuckuck. Auf ihn traf wirklich zu, was er allen Christen wünschte. Die Bekehrung vom natürlichen zum geistlichen Menschen und dann wieder vom geistlichen zum natürlichen Menschen. Dieses Anliegen Blumhardts gefällt mir. Wir dürfen als Christen fröhlich und natürlich sein. Jetzt noch ein kleines Erlebnis aus meiner Kindheit. Es war Sonntagnachmittags. Am Morgen waren wir in der Gemeinde, jetzt Sonntagnachmittags. Meine Eltern und ich überlegten gerade, was wir anfangen könnten. Da läutete es an der Tür. Wir öffneten. Draußen stand ein Ehepaar aus unserer Fürther Gemeinde. Wir waren ganz überrascht über diesen Besuch. Da sagten die beiden, wir wollen wieder einmal herzhaft lachen. Und da haben wir gedacht, machen wir einen Besuch bei den Engelhards. Bei denen geht es immer so fröhlich zu. Das ist übrigens bis heute so. Wenn wir als Familie beisammen sind, wir, Elfriede und ich, Elfriedes Mutter und unsere Kinder, dann kommen wir manchmal aus dem Lachen nicht heraus. Ihr Lieben, anhand dieser Beispiele erahnt ihr bestimmt, worum es heute gehen soll. Ums Fröhlichsein, um Freude, dass wir Christen viel Grund auch zum Lachen haben. Außerdem, dass es eine Fröhlichkeit selbst angesichts schwerer Stunden gibt. Und dass ein Zusammenhang besteht zwischen unserem Gemütszustand und unserem körperlichen Befinden. Das biblische Wort dazu finden wir in Sprüche 17, 22. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. In der Hoffnung für alle Übersetzungen klingt das so: Ein fröhlicher Mensch lebt gesund, wer aber ständig niedergeschlagen ist, wird krank und kraftlos. Ihr Lieben, ich lese immer wieder gerne die Sprüche Salomos. Von daher fand ich es natürlich gut, dass unser Losungsbuch dafür den halben Juni einräumte. Dazu gab es ja in unserem Wort für heute Kalender Auslegungen dazu. Die Sprüche Salomos, seine Person, seine Weisheiten, das fasziniert mich einfach. Zur Erinnerung, Salomo, ein Sohn Davids, er kam noch zu Lebzeiten seines Vaters auf den Königsthron. Er wurde zum Herrscher über Israel und Juda und regierte 40 Jahre. Seine Regierungszeit war eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Eines Tages erschien ihm der Herr im Traum und er sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo bat um ein gehorsames Herz, damit er ein wirklich guter König für sein Volk sein konnte. Er bat um Weisheit, er bat um Erkenntnis, um recht regieren zu können. Weil es dem König nicht um sich selber ging, also um Gesundheit und Reichtum, sondern um ein gehorsames Herz, erfüllte Gott seinen Wunsch. Er gab ihm Weisheit und Erkenntnis, dazu mehr Reichtum und Ehre als irgendeinem anderen König vor und nach ihm. Salomos Weisheit war größer als die aller Gelehrten der damals bekannten Welt. 3000 Sprichwörter und 1005 Lieder stammen von ihm. Menschen aus aller Herren Länder kamen, um ihn zu hören, darunter, das wissen wir, die Königin von Saba. Sie brachten ihm die kostbarsten Geschenke mit. Er stand wirklich unter dem Segen Gottes. Von diesem klügsten und weisesten Mann stammen also die Worte, über die wir heute nachdenken wollen. Ein fröhliches Herz ist die allerbeste Arznei. Ein gedrücktes Gemüt dörrt das Gebein aus. Das war die Zwingli-Übersetzung. Unser Vers ist ein typischer Zweizeiler, wie er für die Spruchweisheit häufig verwendet wurde. Dabei drückt die zweite Zeile jeweils eine Umkehrung der ersten Zeile aus. Erste Zeile: Ein fröhliches Herz ist die allerbeste Arznei. Zweite Zeile, die Umkehrung: Ein gedrücktes Gemüt dörrt das Gebein aus. Ihr Lieben, es ist ja schon lange so, dass sich unser Gesundheitswesen ständig verteuert. Wir spüren das an den Zuzahlungen, die wir zu leisten haben. Und wenn ich nun weiß, was manche Leute an Medikamenten einnehmen müssen, dann kann das ganz schön ins Geld gehen. Nun verschreiben unsere Ärzte ja wirklich gute Arzneien, die uns zum Leben dienen. Und ich möchte überhaupt nicht dagegen polemisieren. Ich bin dankbar, dass es so hervorragende Mittel gibt. Aber ich möchte mich immer auch auf die Weisheiten der Bibel einlassen und damit zu meinem Wohlbefinden beitragen. Und hier lese ich nun mal: Ein fröhliches Herz ist die beste Arznei für die Gesundheit. Um jetzt nicht einseitig ins Schwärmen zu kommen, dieser Satz klingt so einfach und ist doch ein ungeheuer schwieriges Wort. Denn wer hat schon ständig ein fröhliches Herz? Es ist alles andere als leicht, sich ein fröhliches Gemüt zu bewahren, auch für uns Christen. Auch bei uns kann das Schicksal ganz schön hinlangen, selbst wenn Schicksal für uns das ist, was Gott schickt. Wir sprechen also besser von Schickung, kann uns das ganz schön aus der Fassung bringen. Da kann völlig Unerwartetes auf uns zukommen oder schlimme Befürchtungen werden wahr. Wie kann man dann noch ein fröhliches Herz bewahren? Da wird jemand in der Arbeit ja immer mehr belastet. Man bürdet ihm immer mehr auf, sodass er schier zusammenklappt. Oder es plagt uns eine Krankheit, Schmerzen, gegen die nichts hilft. Da machen uns welche mit ihrer Ablehnung das Leben zur Qual. Und ihr könnt jetzt gerne das anhängen, was euch das Leben schwer macht. Und gegen all das, was uns so zu schaffen macht, sagt uns Salomo in seiner Weisheit: Ein fröhliches Herz ist die beste Arznei. Wie kann man angesichts unserer Nöte und gar der weltweiten Missstände noch fröhlich sein? Denken wir an das Elend der Flüchtlinge oder an die hungernden und verhungernden Kinder. Da zerreißt einem das doch schier das Herz, wenn man das sieht, diese Bilder. Ich überschlage mal meinen Dienst als Pastor. War das wirklich immer Evangelium, was ich gepredigt habe? Und nicht doch oft nur Moral? Und gab es nicht auch bei mir den Versuch, manchen über die Predigt mal so richtig Bescheid zu stoßen? Evangelium bedeutet aber doch gute Nachricht und hat zutiefst mit Freude zu tun. nämlich mit der Freude, dass Gott und Jesus in uns wohnen. Mit der Freude, dass uns in Jesus Christus sämtliche Schuld ganz und gar vergeben ist. Mit der Freude, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Mit der Freude, dass wir selbst im Sterben noch unverlierbar in den Händen Jesus sind. Darum ist es einfach wahr, was Johann Lindemann in seinem Lied ausdrückt. Wir werden es dann noch singen. In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. In Jesus Christus Freude in und trotz allem Leid. Wenn es um unsere Freude geht, muss unbedingt ein Mann genannt werden, der trotz schwerster Anfechtungen an seinem Frohsinn festgehalten hat. Martin Luther. Ich nenne einige seiner Aussprüche, lassen wir sie auf uns wirken. Er sagt, ein Christ soll und muss ein fröhlicher Mensch sein. Wenn er es nicht ist, ist er vom Teufel versucht. Das gilt jetzt euch besonders, uns allen, aber euch eben auch. Musik soll die Seele erfreuen. Wenn man fleißig singt, hat die Seele Wohlgefallen daran. Die Musik ist die beste Gottesgabe und dem Satan sehr verhasst. Eine für mich besonders schöne Aussage Luthers lautet: Ich kann aus Erfahrung sagen, wie einer sich bei Anfechtungen im Geist verhalten soll. Ficht dich Traurigkeit oder Verzweiflung oder ein anderer Gewissensschmerz an, dann iss, trink und geh unter die Leute. Und tut es dir gut, an ein Mädchen zu denken, dann tu das. Gerade als Christ hatte Martin Luther ein ungebrochenes Verhältnis zu den irdischen Freuden. Es ist nicht an sich schlecht, wenn Weltmenschen gesellig beisammen sind und fröhlich feiern. Wir müssen das nicht schlecht reden. Luther fasst das zusammen, wenn er sagt, sich freuen ist nichts Böses. Ihr Lieben, ist es nicht merkwürdig, dass Luther solche Sätze überhaupt hat aussprechen müssen? Sind wir Christen tatsächlich so freudlos? Wenn ja, dann sollten wir aber wissen, von Jesus haben wir das nicht. Er hat mit den Menschen gefeiert. Er setzte sich sogar dem Verdacht aus, ein Fresser und Weinsäufer zu sein. Auf der Hochzeit zu Kana machte er aus Wasser Wein und das zu einem Zeitpunkt, wo viele bereits betrunken waren. Jesus wollte nicht, dass sich das Brautpaar blamierte. Hochzeit und dann geht der Wein aus. Was müssen die knickrig sein? Nein, die Feier sollte fröhlich weitergehen. In der bekanntesten Geschichte der Weltliteratur erzählt Jesus, wie der verlorene Sohn nach Hause kommt. Der Vater stürzt ihm entgegen. Nicht ein einziger Vorwurf, nur Freude. Und dann wird gefeiert. Schön, wenn wir das noch können. Uns von Herzen freuen und feiern. Der zu Hause gebliebene Sohn konnte das nicht. Er machte seinem Vater die bittersten Vorwürfe. All die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Und was habe ich davon? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Die Antwort des Vaters kennen wir. Mein Sohn, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Kann man so daneben liegen in Bezug auf seinen Vater, wie dieser zweite Sohn? Scheinbar schon. Und wir? Was hält uns davon ab, das Leben bei Gott zu genießen, zu feiern und fröhlich zu sein? Fröhlichkeit, die aus der Lebensfreude Gottes schöpft, tut dem ganzen Menschen gut, während ein gedrücktes Gemüt das Gebein ausdörrt. Es nimmt uns die Lebenskraft und den Lebenssaft. Es hemmt uns in unserer Kreativität und Entfaltung. Übrigens, Ärzte und Apotheker müssen nicht befürchten, dass Salomo mit seinem Wort sie arbeitslos und überflüssig machen möchte. Leider gibt es eine Frömmigkeit, die in dieser Richtung denkt. Sie beruft sich auf Jesaja 53, fürwahr er, vom Neuen Testament her Jesus, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Also müssen Christen keine Krankheit mehr tragen. Also braucht es weder Arzt noch Apotheker. Welch gottloser Unsinn. Auch Christen werden noch krank. Denken wir an Paulus und seinen Pfahl im Fleisch. Oder dass er seinen Mitarbeiter Trophimus krank in Milet zurücklassen musste. Das lag eben nicht daran, dass Paulus oder Trophimus keinen Glauben gehabt hätten. Nein, auch Christen können noch krank werden. Und ein gutes Medikament zur Besserung und Linderung eingesetzt, ist wirklich eine Gottesgabe. Trotzdem gibt es aber auch den Zusammenhang zwischen Freude und Wohlbefinden. In seiner Weisheit betont Salomo, dass Frohsinn gut für unsere Gesundheit sei. Von daher lautet die Frage, wie werden wir fröhlich? Ich kann das immer wieder nur so beantworten. Ich werde unter dem Kreuz froh. Da sehe ich vor meinem inneren Auge Jesus hängen. Und lass es mir vom Wort Gottes zusprechen. Günther Engelhardt, deine ganze Lebensschuld ist bei Jesus am Kreuz. Deshalb gilt auch für dich, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Dieses Wissen macht mich froh. Und dann schaue ich mir die vielen Geschichten in der Bibel an, wie Jesus den Menschen Gutes tut, wie er ihnen auf ganz unterschiedliche Weise zum Leben verhilft. Das macht mich froh. Und dann fällt mir ein, dass es bei Nehemia heißt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und tatsächlich darf ich es immer wieder erleben, wie in der Kraft Gottes Dinge gelingen. Das macht mich froh. Und dann freue ich mich, dass ich Gott, Jesus, den Heiligen Geist in mir reden höre. Dass sie mir je nachdem Mut zusprechen, mir grünes Licht geben oder mich auch stoppen und korrigieren. Und dann freue ich mich darüber, dass ich tatsächlich jener neue Mensch geworden bin, wie ihn die Bibel verheißt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das dürft ihr mir glauben, den alten Günther Engelhardt hättet ihr nicht ertragen wollen. Gott sei Dank hat Jesus mich nicht so belassen. Ihr Lieben, es gibt so viel, was unser Herz fröhlich macht und Wohlbefinden bei uns auslöst. Zum Beispiel, indem wir eine weitere Weisheit Salomos beherzigen. Freundliche Worte sind wie Honig, süß für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper. Das ist doch toll. Wir können einander Gutes tun und durch freundliche Worte beim anderen zur Lebensfreude und Gesundung beitragen. Nochmal Martin Luther. Einen traurigen, verzagten Menschen fröhlich zu machen, ist mehr als ein Königreich zu erobern. Das ist doch mal eine Aufgabe, die sich lohnt. Einen Verzagten fröhlich zu machen. Denn ein fröhliches Herz ist die beste Arznei. Ein gedrücktes Gemüt dörrt das Gebein aus. Freundliche Worte sind wie Honig. Süß für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper. Amen.